Ja, es ist schön, heute Morgen hier zu sein, bei euch hier in Königsbrunn. Ich bin ja schon das ganze Wochenende jetzt hier in Augsburg. Wir waren am Freitagabend, hatten wir so ein Jugend-Event, All for the One, All for Jesus. Und da durfte ich schon sprechen zu vielen Jugendlichen und war da schon begeistert, wie viele das dabei waren. Und auch heute, es freut mich echt zu sehen, dass eure Kirche voll ist, so viele Leute da sind, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Ich finde das eh etwas vom Schönsten, dass man von irgendwoher kommen kann, jetzt in meinem Fall von der Schweiz hierher nach Augsburg, nach Königsbrunn, und dass man dann einfach Geschwister hat, man hat Familie auf der ganzen Welt, Brüder und Schwestern im Glauben. Das finde ich etwas vom Stärksten. Man fühlt sich sofort verbunden. Wir haben heute Morgen hier hinten gebetet und da merkt man einfach, man gehört zusammen, man hat dasselbe Blut. Ja, man ist ein Kind Gottes, man ist Bruder und Schwester und gehört zur selben Familie. Ich bin heute Morgen hier, oder ich wurde eingeladen vom Armin, um euch ein bisschen zu motivieren, ein bisschen zu begeistern für Life on Stage, für diese Evangelisationszeit, die wir haben werden. Und es ist nicht nur eine Woche, wie du gesagt hast, sondern es sind sogar 9 Tage, respektive sogar 10 Tage, weil am Sonntag machen wir dann noch einen Gottesdienst in der Schwabenhalle in Augsburg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt das nicht schwer, euch zu begeistern jetzt hier heute Morgen, weil ich liebe meinen Job. Weißt du, ich glaube, es gibt nichts Cooleres, als Evangelist zu arbeiten, weil da bist du, natürlich, es sind auch viele Herausforderungen drin und man kämpft immer wieder mit Entmutigung, das sieht man von außen her nicht. Das ist eine der größten Waffen des Teufels gegen Evangelisten, ist Entmutigung. Aber es ist auch so etwas Geniales, immer wieder zu erleben, wie Menschen zum Glauben kommen und wie Reich Gottes gebaut wird. Wir waren ja letztes Jahr auch mit Life on Stage unterwegs. Das war wirklich ein spezielles Jahr, wie ihr euch vorstellen könnt, 2020. Wir haben ja schon im Frühjahr, eigentlich waren wir voll in der Planung drin. Wir hatten 3 Regionen auf dem Radar, Zürich, Biel und Rheintal. Und ziemlich am Anfang haben wir uns auch als regionale Leitungsteams entschieden, nee, das sagen wir nicht ab, jetzt erst recht evangelisieren wir. Und in der Schweiz ging dann auch ziemlich schnell alles wieder auf. Ungefähr im September oder so hieß es, jetzt kann man wieder Großveranstaltungen machen, bis 1000 Leute war damals erlaubt, da war bei euch noch alles dicht. Und wir haben jubiliert und gesagt, zum Glück sind wir dieses Jahr nicht in Deutschland, sondern nur in der Schweiz. Und dann haben wir gesagt, okay, volle Kraft voraus. Und dann stand die erste Evangelisation vor der Türe, die war im Rheintal. Und das war 3 Tage vor dieser Evangelisation startete, hat der Bundesrat kurzfristig wieder alles dicht gemacht. Und weil die Kurve, die war zu oberst, also so der oberste Peak eigentlich dieser großen zweiten Welle, da hat unsere Evangelisationswoche eigentlich starten sollen. Und ja, 3 Tage vorher mussten wir dann alles umstellen und wir haben dann 3 Wochen am Stück vor leeren Hallen gespielt und nur in die Kamera oder nur Livestream gemacht. Und das war schon eine spezielle Zeit, weil man hat nichts gesehen. Das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du vor leeren Hallen auftrittst. Du weißt zwar, hinten dran sitzen viele, viele Leute, die sich das anschauen, aber es ist niemand da. Und das war schon eine Herausforderung. Umso mehr haben wir uns gefreut, zu hören und zu sehen, dass da tatsächlich auch selbst im größten Lockdown drin, wo man nicht evangelisieren kann, rein theoretisch, dass selbst in dieser Zeit viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Das war überhaupt kein Kompromiss für uns, diese 3 Wochen, weil da haben über 60.000 Menschen haben sich in diese Evangelisation reingeklickt. Und wir haben wirklich Geschichten über Geschichten gekriegt von Menschen, die berührt wurden, von Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Ich habe mich gerade kürzlich wieder durch diese Geschichten durchgescrollt auf meinem Computer und geschaut, was war letztes Jahr alles geschehen, welche Geschichten wurden an uns herangetragen und ich konnte einfach nur staunen, wie Gott Großes gewirkt hat in dieser Zeit. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir hatten den Abschlussgottesdienst im Fürstentum Liechtenstein und dann war das so, da war niemand drin, nur die Mitarbeiter, Aber irgendwie haben sich da zwei Latino-Frauen reingeschmuggelt. Und niemand wusste, woher die kamen und wie es die geschafft haben, in diese Halle reinzukommen. Na gut, wir haben auch keine Security gehabt, weil wir dachten, da kommt ja eh niemand. Aber die waren da drin. Und am Schluss des Gottesdienstes kam diese Frau zu mir. Und die eine, die war tränenüberströmt. Und sie hat gesagt, sie möchte beten mit mir. Und dann sind wir zusammen hingesessen. Und sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, sie sei vor 20 Jahren in die Schweiz eingewandert und dann habe sie sich an die Kirche gewandt, weil sie, glaube ich, ihr Kind taufen wollte. Und die Kirche hat gesagt, nee, das geht nicht, weil sie nicht Mitglied ist. Und dann haben sie ihr noch eine Rechnung geschickt. Und das hat ihr den Rest gegeben. Und sie hat sich wirklich vom Glauben distanziert. Aber jetzt ist sie in eine Glaubenskrise oder in eine Lebenskrise reingekommen und in letzter Zeit hat sie gespürt, hat sie gesagt, wie Jesus wieder an sie rankommt. Und sie hat dann gesagt, heute während dieser Predigt habe ich gespürt, wie Jesus an die Türe meines Herzens geklopft hat, weil dieses Bild habe ich gebraucht in der Predigt. Und da hat sie gesagt, sie möchte jetzt Ja sagen zu Jesus und Jesus ihr Leben anvertrauen. Sie stand gerade mitten in der Scheidung und war echt herausgefordert in ihrem Leben. Und an diesem Morgen hat sie dann unter Tränen Jesus in ihr Leben eingeladen. Und solche Geschichten haben wir viele, viele gehört, auch trotz des Lockdowns. Und das möchte ich euch auch jetzt heute Morgen sagen. Wisst ihr, wir wissen ja noch nicht, hat gerade heute jemand gesagt, wir wissen nicht, was der Herbst bringt. Aber etwas, das sage ich euch, wir evangelisieren hier in Augsburg so oder so. Live on Stage findet statt. Ihr könnt uns vertrauen. Denkt nicht, wir warten jetzt mal ab, ob das dann stattfindet, bevor ich mich einklinke. Es wird stattfinden. Wir werden uns nicht aufhalten lassen von dieser Krankheit. Umso mehr werden wir das Evangelium raustragen in diese Welt, in welcher Form auch immer. Aber ich bin ein Evangelist und ich bin guten Mutes, dass wir das machen werden hier in Augsburg. Ich habe es gesagt, auf uns wartet eine wunderbare Zeit. Es haben sich verschiedene Kirchen zusammengeschlossen. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Das sind, glaube ich, 10 Kirchen oder 12, weiß gar nicht. 10 ungefähr aus der Region Augsburg, die sich da zusammengeschlossen haben. Und Live on Stage besteht ja eigentlich so aus zwei Blöcken. Und zwar der erste Block, der ist jetzt vom Januar bis im Herbst, wo wir miteinander uns in unserem evangelistischen Lebensstil trainieren lassen wollen. Jetzt könntest du eine Folie weiterschalten. Genau. Und im zweiten Teil des Jahres, dann im November, findet eben, wie gesagt, diese Evangelisation statt. Wir evangelisieren 9 Tage, respektive 10 Tage in der Schwabenhalle in Augsburg, habe ich auch schon gesagt. Und so ein Abend, vielleicht ganz kurz erklärt, wird so sein, es wird jeden Abend ein Musical zu einer wahren Lebensgeschichte geben. Dieses Musical wird ungefähr, ich sage jetzt mal, eine Stunde plus minus gehen, also ein Kurzmusical, nicht so ein 2-3-stündiges Musical. Und dann wird es eine Predigt geben, wo das Evangelium nochmal erklärt wird. Und am Schluss des Abends haben die Leute die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und Jesus in ihr Leben einzuladen. Und jetzt ist es so, dass wir nicht nur eine Geschichte auf die Bühne bringen, sondern wir bringen 3 unterschiedliche Geschichten auf die Bühne. Das heißt, immer 3 Abende kommt eine Geschichte. Und dann die nächsten 3 Abende, die nächste Geschichte und dann nochmals 3 Abende, eine weitere Geschichte. Und das sind 3 echt inspirierende Geschichten. Kann ich ganz kurz darauf eingehen? Kannst eins weiterschalten? Danke. Das eine ist die Melanie. Das ist eine Geschichte von einer Frau, einer jungen Frau, die musste erleben, wie schon als Teenager ihre Mutter von ihr genommen wurde. Und ihre Mutter war alleinerziehend und diese Tochter, die Melanie, war ein Einzelkind und sie und ihre Mutter, das war ein echt starkes Band. Die waren Verbündete und dieser Melanie wurde ihre Mutter genommen, als sie ein Teenager war, weil sie an Krebs erkrankt ist. Und erstaunlicherweise hat sie hat diese Frage gestellt, Gott, warum? Warum musste das passieren? Warum hast du mir meine Mutter genommen? Und sie hatte mit dem Glauben eigentlich nichts am Hut, aber diese Frage, die stellt sich jeder bei so einem Schicksalsschlag. Und erstaunlicherweise hat sie diese Frage nicht von Gott weggetrieben, sondern hat sie zu Gott hingezogen. Und sie durfte erleben, wie Gott in ihr Leben kam, wie Jesus in ihr Leben kam und ihr Leben grundlegend verändert. Heute ist sie Pastorenfrau und echt ein Licht bei uns in der Schweiz. Die zweite Geschichte, der Thomas, kann ich allen empfehlen, besonders den Männern, ist eine echt starke Geschichte, so ein Hells Angels-Typ, der zum Glauben kam, erstaunlicherweise an einem Kaffeekränzchen von Frauen, so ein Frauenfrühstück. Genau, aber echt eine coole Geschichte. Da geht es um Rockers, um Stärke zu zeigen, Prestige. Genau, und dann aber trotzdem diese Schwachheit, die jeder in sich drin hat. Man sagt ja, diejenigen mit der härtesten Schale haben den weichsten Kern. Und das ist bei solchen harten Männern eben häufig der Fall, dass sie sehr verletzlich sind innen drin. Und um das geht es in diesem Musical. Und dann die dritte Geschichte ist von der Claudia. Die Claudia, das ist eine Frau, die hat zwei Kinder. Das eine Kind ist hyperaktiv, sehr anstrengend in der Erziehung. Und das zweite Kind ist unheilbar krank, hat ganz schlimme Neurodermitis, ganz schlimme Allergien, alle möglichen Allergien. Und diese Frau, die kommt, die verzweifelt fast. Also die geht fast in einen Burnout rein, weil sie einfach so herausgefordert ist. Und sie versucht, Heilung zu finden für ihr Kind. Die Schulmediziner sagen, es gibt keine Hoffnung. Es gibt, sie müssen sich selbst irgendwie was suchen. Es gibt keine Heilung für ihr Kind. Und dann fängt sie an zu suchen in der Esoterik alternative Heilmethoden und kommt da immer tiefer rein in diese Szene, wird selbst sogar eine Lehrerin, macht Ausbildung und in dieser Suche drin findet sie Gott. Und das ist echt eine spannende, motivierende Geschichte. Und ganz nachdem, dass sie ihr Leben Jesus anvertraut hat, nachdem Jesus in ihr drin Wunder getan hat, erlebt sie dann auch noch ein Wunder an ihrem Kind. Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Es ist echt eine wunderbare Geschichte. Und diese Geschichten werden wir hören an diesen Abenden. Aber es sind eben ja nicht nur Musicals, die wir auf die Bühne bringen, sondern es gibt auch immer noch eine Predigt. In dieser Predigt muss ich ganz ehrlich sagen, ich erzähle in dieser Predigt nicht einfach nur, hey, Gott liebt dich, vertraue ihm doch dein Leben an, er macht alles gut. Wenn du Jesus dein Leben anvertraust, dann wird dein Leben gut. Das wäre meiner Meinung nach eine Verkürzung des Evangeliums, sondern ich möchte wirklich den Menschen das ganze Evangelium erzählen. Zusammengefasst könnte man sagen, Johannes 3,16 ist immer eine gute Bibelstelle. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben kann. Und das möchten wir den Menschen erzählen. Und am Schluss gibt es einen Aufruf, wo sie darauf reagieren können. Ja, ich freue mich sehr auf diese Woche und möchte jetzt in die Predigt einsteigen. Es ist ja so, dass wir Schweizer, wir haben zwar vieles erfunden, zum Beispiel die Toblerone oder auch Ricola haben wir erfunden, aber Großevangelisation haben wir nicht erfunden. Die gibt es schon lange, die gibt es sogar schon zur Zeit von Jesus gab es Großevangelisationen. Und ich habe mir so ein bisschen die Freiheit genommen, den Titel dieser Predigt Live on Stage in Kapernaum zu nennen. Und ich möchte euch von einer solchen Großevangelisation erzählen, die sich vor 2000 Jahren im Dorf Kapernaum zugetragen hat. Und wir steigen gleich ein in den Bibeltext. Da steht geschrieben, einige Tage später kehrte Jesus zurück nach Kapernaum. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal mehr vor dem Haus. Jetzt musst du wissen, damals, die Exegeten gehen davon aus, das war nicht irgendwie sein Haus, wo die sich getroffen haben, auch nicht das Haus des Petrus, sondern wahrscheinlich war das die Synagoge, wo die sich versammelt haben miteinander. Und die Leute, die kamen von überall her. Also das hat sich rumgesprochen, von allen Dörfern und von der Umgebung kamen die und sie haben gehört, Jesus ist da, wir müssen ihn hören. Es war ein riesen Volksauflauf. Sogar vor den Fenstern standen die Leute, um reinzusehen, um ihn zu hören, was er zu sagen hat. Und das ist etwas, ich glaube, das beobachtest du in der Zeit von Jesus, aber durch all die Jahrhunderte durch. Dort, wo Jesus ist, dort werden die Menschen angezogen, weil dort, wo Jesus ist, dort ist Heilung, dort ist Rettung, dort ist Befreiung. Und das ist das, was die Menschen brauchen. Das ist das, was die Menschen anzieht. Und es gibt manchmal Leute, die sagen, die Zeit von Großevangelisationen, die sind vorbei. Das macht man heute nicht mehr so. Ne? Wer braucht das schon? Heute macht man das anders, vielleicht viel eher im Kleineren. Die Leute, die kommen nicht mehr an so Großveranstaltungen. Aber ich sage dir, wir erleben bei Live on Stage wirklich was anderes. Wir erleben, dass an diesen Abenden, wo wir von diesem Jesus erzählen und wo er präsent ist in unserer Mitte, dass die Leute in Scharen kommen. Und zwar nicht nur die Frommen, sondern Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Sogar die sehr Gebildeten, sogar die Leute, die nichts mit dem Glauben am Hut haben, die Leute, die keine christlichen Freunde haben, die irgendwo die Werbung sehen, die kommen aus einem einzigen Grund, weil sie Jesus brauchen und weil sie Jesus suchen und weil Jesus derjenige ist, der das Leben bringt. Und die Menschen, das sage ich dir, die brauchen Jesus so dringend. Du darfst dich nicht ablenken lassen von oder verwirren lassen von unserer säkularen Gesellschaft. Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn man rausschaut in diese Welt, die Medien liest oder irgendwie so die Social Media sieht, dann denkt man manchmal, die Menschen, die wollen gar nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben. Das hat man überwunden. Ne? Die Wissenschaft hat doch schon lange gezeigt, dass es keinen Gott gibt und es geht doch allen Menschen gut ohne Religion. Aber du darfst dich nicht täuschen lassen, auch nicht, wenn du in die Social Media reinschaust, all die lächelnden Gesichter siehst. Ne, also das ist ja so, auf Social Media zeigen sich alle top. Ne, man sieht Familien, die glücklich sind, Leute, die lächeln und sich noch einen Filter über ihre Falten drüber machen. Aber ich sage dir, sobald du mal ein bisschen hinter die Fassade dieser Menschen siehst, dann entdeckst du, dass es so viel Herausforderung in unserer Gesellschaft gibt. So viel Leid. So viele Probleme, so viele Belastungen. Also ich habe mal gelesen, so ein Buch über Leid, da hat jemand gesagt, wenn du über etwas predigen willst, das möglichst viele Menschen anspricht, dann rede über Leid, weil so viele Menschen damit zu kämpfen haben. Ich meine, jetzt lesen wir es wieder in den Nachrichten, das ist unglaublich, diese Überschwemmung, muss ich das mal vorstellen, was das mit einem Menschen macht, der seine ganze Existenz verliert. Wo einfach alles weg ist plötzlich, der Boden unter den Füßen weggerissen, keine Perspektive mehr. Aber ich sage dir, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, wo das wieder mal sichtbar wird. Ich denke, da kommt mir zum Beispiel diese Frau in den Sinn, als ich kürzlich beim Friseur war, die mir die Haare gewaschen hat. Die hatte von oben bis unten Schnitte in den Armen und zwar übereinander gekreuzt. Und die hat sich offensichtlich geritzt, weil sie keine andere Möglichkeit mehr sah, sich selbst zu spüren und diesen Druck abzulassen, den sie in sich drin hat. Diese Frau, die braucht Jesus. Oder ich erinnere mich zum Beispiel an diese Familie in unserer Nachbarschaft, die eine Vorzeigefamilie ist. Die können sich alles leisten, haben super Hobbys, eine riesen Villa haben die sich gekauft. Nach außen sah das alles gut aus. Ihre zwei Kinder, die schönen Autos, die Pferde, ihren Sport, den sie haben. Aber wir kennen sie persönlich und wir wussten, dass da schon lange etwas brodelt im Hintergrund. Und jetzt kürzlich haben sie sich getrennt. Und da ist so viel Herausforderungen jetzt bei denen drin. Die kämpfen jetzt mit Anwälten gegeneinander. Und die Kinder, die stehen in einem Zerriss drin. Zwischen Vater und Mutter. Und die haben beide schon wieder Freundinnen in der kürzester Zeit. Und ich sage dir, das ist nicht ein Einzelfall, sondern das ist in unserer Gesellschaft so weit verbreitet. Ich bin gestern durch Augsburg durchgelaufen, betend, in der Fußgängerzone. Und das ist mir aufgefallen. So viele Paare haben miteinander gestritten. Ist mir irgendwie bei euch jetzt aufgefallen. Die waren miteinander gekiefelt. Alte und junge Leute, die sich da angefahren haben. Und ich sage dir, das ist kein Einzelfall. Es gibt so viele zerrüttete Beziehungen in unserer Gesellschaft. Diese Menschen brauchen Jesus, der Frieden bringt. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Mann, der sich vor einigen Monaten bei mir gemeldet hat, der ein Jetsetter war, eine große Firma geleitet hat im Tourismus. Und dann kam Corona und sein Lebenswerk wurde weggefegt. Der hatte nichts mehr. Der musste Konkurs anmelden, hatte 80 Mitarbeiter, sein ganzes Lebenswerk weg. Jetzt musste er sein Haus verkaufen, etc. Und der hat mir gesagt, weißt du, Gabriel, das ist nur der Anfang, was man jetzt sieht. Das wird noch viel mehr kommen. Du wirst noch viel mehr Arbeit kriegen. Ja. Und ich sage dir, die Menschen, die brauchen Jesus so dringend. Und das haben diese vier Männer, von der wir jetzt dann gleich in dieser Geschichte lesen, auch gewusst. Sie wussten, unser Freund, der muss zu diesem Jesus kommen. Wir lesen hier, dass das steht, während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seine Matte herunterließen. Also, ich frage mich manchmal, was waren das für vier Männer? Und was war das für ein Gelähmter? Wir sagen ja immer, das waren die vier Freunde des Gelähmten. Kann sein, dass da jetzt vier Freunde waren, die hatten einen gelähmten Freund und die wussten, heute redet Jesus da und dieser Mann, der braucht Jesus. Der hat eine große Herausforderung in seinem Leben. Aber es kann durchaus auch sein, dass das keine Freunde waren. Es kann auch sein, dass das einfach Jünger von Jesus waren, irgendwie so Jesus angezündete. Und die wussten, heute spricht Jesus in der Synagoge. Und dann kamen sie an diesem Gelähmten vorbei und sagten, hey, du, hast du gehört? Jesus spricht in der Synagoge, genau du musst da hingehen. Und der sagte vielleicht, ja was, hingehen, ihr seid Witzbolde, schaut mich an, ich bin gelähmt, geht ihr doch hin. Und die sagten vielleicht, ja komm, hey, kein Problem, wir packen dich auf eine Matte rauf. Und der wollte vielleicht nicht mal, war irgendwie mufflig, undankbar. Kennen wir doch, oder? Wenn wir irgendwie mit Menschen, zum Beispiel für Menschen beten wollen und dann sagen sie, ja schön, wenn es dir hilft, kannst du gerne für mich beten, irgendwie so. Vielleicht war er so einer, nicht so ein angenehmer Charakter. Und die vier Freunde haben ihn darauf gepackt und kamen zu Jesus. Aber die kamen nicht durch, da war alles zu. Ne? Und die Gläubigen oder die Leute, die da zu Jesus waren, die waren nicht so barmherzig, dass die jetzt sagten, okay, komm, machen wir mal eine Gasse, lass mal den Gelähmten nach vorne. Da war jeder sich selbst der Nächste, da war kein Durchkommen. Aber ich sage dir, die vier Freunde oder die vier Jünger, die haben sich vor dieser Herausforderung nicht abhalten lassen. Die hätten ja jetzt sagen können, ja gut, haben wir versucht, sorry, gell, wir bringen dich zurück oder wir lassen dich hier, schauen selbst durchs Fenster. Aber die haben sich davon nicht abhalten lassen. Die gingen hinter die Synagoge und dann gingen sie die Treppe hoch auf das Flachdach. Und dann heißt es hier, dass die angefangen haben, das Dach abzudecken. Ist ja faszinierend. Ne? Man muss sich das vielleicht mal ein bisschen plastisch vorstellen. So ein Dach in Palästina, das ist ja nicht zu vergleichen mit so einem Dach hier in Königsbrunn oder in Augsburg oder in Deutschland oder in der Schweiz. Also die mussten nicht einfach irgendwie ein paar Ziegel wegnehmen, sondern ein Dach in Palästina, das war eigentlich, da waren zuerst so Holzbalken und dann kam so eine Schicht Isolation, das waren Äste und Disteln und Blätter und alles Mögliche. Und dann kam 30 cm Lehmschicht, das wurde drauf gewalzt. Und diese vier Männer, die hatten so Biss, dass die angefangen hatten, dieses Dach abzudecken. Und das muss man sich einfach vorstellen. Jesus predigte da, ne? Und irgendwie hört man es plötzlich oben hämmern, bam, 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 oder? Und dann rieselt schon mal ein bisschen der Sand runter und die Leute denken, also wenn das jetzt hier passieren würde, ich weiß auch nicht, dann wäre wahrscheinlich, da würde der Pastor rausspringen und raufrufen, ey, spinnst du eigentlich? Das zahlst du mir, das geht gar nicht und so. Ne? Und, aber diese vier Männer, die hätten ja damals, die hätten da aufhören können. Die haben gecheckt, hey, das ist, glaube ich, doch ein bisschen zu krass, ich glaube, wir müssen da aufhören. Aber die haben nicht aufgehört. Die haben weiter gebuddelt, bis das Loch offen war, weil sie wussten, unser Freund muss zu Jesus. Und dann haben sie den auf einer Matte heruntergelassen. Und weißt du, ich glaube, das ist bei Evangelisation oder bei Life on Stage ist das genau gleich. Ich glaube, das ist ein Irrtum, wenn wir denken, die Menschen, die kommen einfach alleine ans Life on Stage. Es ist tatsächlich so, es gibt manchmal solche Selbstzünder. Die kommen alleine an die Veranstaltung, zum Beispiel jetzt in die Schwabenhalle. Dann schauen sie, dass sie früh genug da sind, dass sie einen Platz finden. Dann nehmen sie sich den besten Platz irgendwo in der Mitte. Die haben vielleicht gehört in der Werbung, dass jetzt Life on Stage ist und die sind interessiert am Glauben. Und dann sehen sie sich das Musical an, hören sich die Predigt an. Dann kommt der Aufruf, dann gehen sie nach vorne, vertrauen Jesus ihr Leben an, gehen in die Nacharbeit, lassen ihre Adresse da. Sagen, ich möchte gerne an einem Glaubenskurs teilnehmen, dann nehmen sie an diesem Alpha-Life-Kurs teil, am nächsten Sonntagmorgen sitzen sie schon in der Kirche und spätestens Ende Monat haben sie den 10. einbezahlt aufs Konto. Ich meine, das gibt es vielleicht mal, aber ich sage dir, das ist ja extrem selten. Das ist eigentlich fast nie der Fall. Die Wahrheit in dieser ganzen Geschichte ist, meistens braucht es jemand, der die Menschen mitbringt zu Jesus. Es braucht jemand, der sie an der Hand nimmt, der sie auf die Matte reinpackt, der sie vielleicht auf ein Dach raufträgt, der das Loch in das Dach reinbuddelt und sie auf der Matte runterlässt. Und tatsächlich ist das meistens mit großen Herausforderungen verbunden, jemand mitzubringen an eine Evangelisation. Ich möchte hier nicht rosarot reden. Es ist nicht so, dass du einen Flyer in den Briefkasten reinlegst und dann kommen die Leute einfach. Wenn du willst, dass dein Freund zu Jesus kommt, dann braucht es dich, dann musst du so ein Dachabdecker werden. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, letztes Jahr haben wir auch in Zürich evangelisiert, eben wie gesagt, es war nicht so einfach, nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und dann mag ich mich erinnern, wir beten dann immer als Pastoren, jeden Tag, am Mittag. Und danach beteten wir als Pastoren zusammen und dann sagte ein Pastor, der sagte, hey Leute, heute Abend habe ich meinen Nachbar eingeladen. Eigentlich wollte ich den mitnehmen an die Veranstaltung, ich wollte schon lange mal, dass der das Evangelium so klar hört. Aber jetzt geht das ja nicht und jetzt habe ich ihn zu mir nach Hause eingeladen fürs Nachtessen. Und danach werden wir zusammen aufs Sofa sitzen und werden live on stage auf der Leinwand oder auf dem Fernsehen schauen. Und das ist ja schon ein bisschen schräg eigentlich. Also ich weiß nicht, ob das so bei Deutschen, bei uns Schweizern ist es ein bisschen komisch. Also man lädt nicht jemanden zum Nachtessen ein und schaut dann mit ihm danach fern. Höchstens vielleicht, wenn man Fußballmatch läuft oder irgendwie so, aber nicht für eine Predigt oder so. Das ist eher ungewöhnlich. Aber der wusste, es ist die einzige Möglichkeit. Und haben wir gesagt, okay, komm, wir beten. Da haben wir zusammen gebetet. Und am nächsten Tag hat er uns Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, ich habe mit meinen Nachbarn abgemacht, zusammen den Livestream zu schauen. Wir haben es uns auf dem Sofa gemütlich gemacht und verfolgten das Musical und die Message konzentriert. Am Schluss erklärte Gabriel, dass wir jetzt ein Lied hören würden und wer Jesus annehmen wolle, könne dazu bewusst aufstehen. Kaum hat das Lied begonnen, stand mein Nachbar auf. Anschließend sprachen wir zusammen das Umkehrgebet zu Jesus. Es war so bewegend, wie Jesus ihn vorbereitet und geführt hatte. Halleluja. Halleluja. Ne? Also, das ist echt etwas Cooles. Und das hat den Nachbarn gebraucht dafür. Den Pastor, der seinen Nachbar eingeladen hat. Wie glücklich kannst du sein, wenn du so einen Nachbarn hast, dem keine Hürde zu groß ist, der dich einlädt und der einen Weg sucht, wie du das Evangelium hören kannst, egal wie kompliziert dieser Weg ist. Wie glücklich kannst du sein, wenn du solche Freunde hast, wie dieser gelähmte Mann, die Biss hatten und die bereit waren, einen Schritt weiter zu gehen. Und das möchte ich dich heute Morgen fragen. Kannst du für dein Umfeld so ein Dachabdecker sein? Kannst du so jemand sein, der alles gibt, damit deine Freunde das Evangelium hören können? Kannst du so jemand sein? Weil ich bin ganz bestimmt sicher, du hast in deinem Umfeld solche Leute, von denen ich dir eingangs erzählt habe, die mit Herausforderungen konfrontiert sind, die Jesus so dringend brauchen. Ja, und jetzt kam es zu diesem unglaublichen Moment, wie dieser Gelähmte durchs Dach heruntergelassen wurde und wie der vor Jesus hingelegt wurde. Und dann lesen wir, was Jesus gesagt hatte. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wow, wenn du diesen Satz hörst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich sage dir, dann hast du im Lotto gewonnen. Das ist ein Lotto-Sechser. Weil weißt du, wir Menschen, wir kämpfen mit so vielen Herausforderungen, das stimmt, wie ich das soeben gesagt habe. Es gibt so viele Probleme auf dieser Welt. Aber ich sage dir, das größte Problem, das wir haben, ist, dass wir Menschen von unserem himmlischen Vater getrennt sind. Dass wir nicht mehr in dieser Beziehung stehen, für die wir geschaffen wurden. Und dass wir alleine mit unseren Problemen auf dieser Welt zurechtkommen müssen. Und Jesus, der wusste zwar, dass die Menschen ganz viele andere Probleme haben, aber er wusste auch, das, was die Menschen wirklich brauchen, ist Vergebung ihrer Schuld, ist Versöhnung mit ihrem himmlischen Vater. Jesus wusste, wenn diese Menschen mit Gott versöhnt sind, dann kommt Gottes Heilung in ihr Leben. Und Gottes Heilung fängt sich an, in all ihren Lebensbereichen auszubreiten. Das ist das, was die Menschen brauchen. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir diese Geschichte lesen, wahrscheinlich jeder von euch hat sich schon mal überlegt, warum hat Jesus den nicht geheilt? Weil eigentlich, das haben wahrscheinlich auch die Leute damals gedacht, hey Jesus, der braucht keine Vergebung seiner Sünde, der braucht Heilung, ist ja offensichtlich. Der ist gekommen, weil er nicht mehr gelähmt sein will. Aber ich sage dir, Jesus, der wusste es besser. Er wusste, was dieser Mann als allererstes braucht, ist Vergebung seiner Sünden. Ja, und jetzt ist es so, überall dort, wo das Evangelium verkündet wird, dort sind auch die Kritiker nicht weit. Das ist meistens eigentlich so. Bei Jesus waren die Kritiker die Pharisäer. Wir lesen hier, einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Ja, also die Pharisäer, die haben eigentlich zu Recht, waren die kritisch, sind wir mal ehrlich. Also die haben gesagt, das kann ja nicht sein, dass Jesus Sünden vergibt, weil durch das, dass er Sünden vergibt, macht er sich selbst zu Gott. Und die Pharisäer, die lagen ja richtig. Die Pharisäer waren ja die Hüter des Gesetzes damals. Also die waren dafür verantwortlich zu schauen, dass niemand die Tora falsch auslegte. Und deshalb waren sie zu Recht kritisch. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich denke auch hier, wenn es um Life on Stage geht, gibt es wahrscheinlich einige Leute, die kritisch sind. Und das auch zu Recht. Vielleicht sagst du, naja, all diese englischen Wörter, die ihr immer braucht, also live on stage und VIP-Training, Small Group oder so, wir sind doch hier in Deutschland, verwendet doch deutsche Wörter. Oder vielleicht sagst du, ja, man weiß ja, dass solche große Organisationen nichts bringen. Das ist doch nur viel Aufwand, den man betreibt, aber dann kommen ja doch keine Leute zum Glauben. Oder du sagst vielleicht, ja, es ist viel zu weit hier, nach Augsburg zu fahren. Wobei, da kann ich noch als Anmerkung sagen, ich habe ja heute in Augsburg übernachtet. Man kann mit 180 auf der Autobahn hierher fahren. Ist kein Problem, also ihr seid in 5 Minuten da. Die Schweizer, genau. Ja, genau, es gibt viele Gründe, warum du kritisch sein könntest. Und das ist auch dein absolutes Recht, kritisch zu sein. Das muss man echt sagen. Wir leben ja in einem freien Land und du darfst kritisch sein. Was ich aber spannend finde, ist, dass Jesus seine Kritiker nicht einfach weggebutzt hat. Der hat nicht einfach gesagt, so, jetzt seid ihr mal ruhig, jetzt wollen wir groß glauben und groß vorwärts gehen, sondern Jesus, der ging auf seine Kritiker ein. Wir lesen hier nämlich, dass Jesus ihn geheilt hat und dann, was dann passierte, ist, da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge heraus. Alle waren außer sich voller Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ist doch faszinierend, oder? Ich glaube, dass die Bibel hundertprozentig wahr ist. Glaubt ihr das auch? Ja, nicken die meisten. Und wenn hier steht, dass alle außer sich waren vor Staunen, dann bedeutet doch das, dass auch die Pharisäer außer sich waren vor Staunen. Offensichtlich hat Jesus die Pharisäer überzeugt. Und das lesen wir auch in dieser Geschichte. Jesus hatte diesen Gelähmten nicht in erster Linie geheilt, weil er gelähmt war. Das ist etwas, mit dem haben wir manchmal ein bisschen Mühe mit unserem Menschenbild. Wir denken, der hätte ihn einfach heilen müssen aus Barmherzigkeit. Aber wenn wir die Geschichte richtig gehört haben, Jesus hat den Gelähmten geheilt, um den Pharisäern zu zeigen, dass er Gott, tatsächlich Gott ist. Dass er derjenige ist, der Schulden vergeben kann. Er hat das gemacht, um die Pharisäer zu überzeugen. Und dann heißt es hier, die Pharisäer waren überzeugt. Und das ist auch etwas, das wir bei Life on Stage wirklich immer wieder erleben. Du müsstest uns mal sehen, während einer Life on Stage Woche oder nach Life on Stage. Hey, da fliegen wir alle. Wir sind so begeistert, weil es nichts Cooleres gibt, als zu erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Wir schweben dann meistens alle irgendwie so einen halben Meter über dem Boden, haben so ein verschmilztes Lächeln auf dem Gesicht. Und nicht nur wir von Life on Stage, sondern alle, also ihr, die Involvierten, alle sind einfach begeistert. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an diese Frau in der Nacharbeitslounge. Das war ungefähr eine 55-jährige Frau. Hey, die hat mich fast über den Haufen gerannt. Das war Freude pur. Und da hat sie gesagt, Gabriel, meine Tochter, für die ich seit 20 Jahren bete, ist heute Abend nach vorne gegangen und hat ihr Leben Jesus anvertraut. Diese Freude, die kannst du nicht in Worte fassen. Die war so begeistert. Und häufig ist es dann auch so, dass gestandene Leiter oder vielleicht auch so ältere Leute oder so, die kommen dann manchmal zu mir und sagen, Gabriel, also ich muss schon sagen, das ist wirklich fantastisch, was hier passiert, wie Gott hier am Werk ist. Ich muss sagen, ich war ein bisschen kritisch, Ob das noch so funktioniert heute, aber doch, also ich muss sagen, Gratulation. Und dann denke ich manchmal, hey, es ist cool, dass Gott dir begegnet. Und das ist tatsächlich so, wenn du siehst, Gott ist am Werk, so wie hier bei den Pharisäern, dann das verändert dein Herz. Und da freue ich mich, wenn Herzen verändert werden. Aber ich denke mir dann manchmal auch, hey, schade, warst du kritisch. Weil du ganz bestimmt kamst du jetzt alleine und saßt wahrscheinlich, bist so irgendwo da drin gesessen und hast mal geschaut, ob das gut ist. Und am Schluss hast du gesagt, ja, ist eigentlich gut. Aber dein Umfeld hat davon nichts mitgekriegt. Stell dir mal vor, du wärst nicht kritisch gewesen in der Vorbereitung und auch während der Veranstaltung. Und du hättest gesagt, das ist die Chance für meine Freunde. Das ist die Chance für mein Umfeld, für meine Familie, für meinen Vater, der Jesus noch nicht kennt, für meine Tochter, die Jesus noch nicht kennt. Und du hättest all die Leute versucht mitzubringen an die Veranstaltung und hättest ein Dach abgedeckt für die. Dann wäre das ein Segen geworden für dein Umfeld. Ja. Ja, ich komme schon zum Schluss. Live on Stage. Für mich ist Live on Stage Kapernaum, das ich jetzt da so benannt habe, ist so ein bisschen ein Bild für das Live on Stage, das wir auch durchführen werden hier in Augsburg. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, in wem von diesen drei Protagonisten siehst du dich selbst wieder? Weil ich glaube, egal wo du stehst, das finde ich das Coole. Gott möchte dir an diesem Ort begegnen. Und ich glaube, Gott möchte mit dir einen Schritt weitergehen an dem Ort, wo du stehst. Vielleicht bist du selbst die Person, die Jesus ganz dringend braucht. Vielleicht hast du heute Morgen realisiert, hey, ich bin eigentlich derjenige auf der Barre, derjenige, der runtergelassen wird. Ich bin derjenige, der herausgefordert ist und ich habe noch keine persönliche Beziehung mit Gott. Und dann möchte ich dir sagen, vertraue dein Leben Jesus an. Er möchte dir begegnen, ganz persönlich. Vertraue ihm dein Leben an. Du kannst nach der Predigt zu mir nach vorne kommen. Ich nehme mir gerne Zeit, um mit dir zusammenzusitzen und dir das nochmal zu erklären, wie das ist, und mit dir zusammen zu beten und Jesus in dein Leben einzuladen. Vielleicht sagst du aber auch, ja, nein, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin eher so der Kritiker, einer der Pharisäer. Es ist ja so, wenn so ein neues Projekt kommt, ich weiß nicht, ob das bei euch Augsburgern auch so ist, bei uns in der Schweiz, wenn etwas Neues kommt, meistens geben wir dem mal so 20% unserer Gunst. Aber nicht 100, sondern 20%. Wir sagen, ja, schauen wir mal, ob das gut kommt. So. Ne? Aber du könntest es mal umgekehrt machen. Du könntest es mal machen wie ein Kind. Wenn du einem Kind sagst, es kommt live on stage, dieses Kind, also ich habe selbst drei Kinder, die geben dem 100%. Also mein Sohn, der Aaron, gut, der ist mittlerweile schon 9, aber der hat noch einen richtigen kindlichen Glauben. Der betet, dass 100 Millionen Milliarden Menschen zum Kreuz kommen an diesem Live on Stage Augsburg. Das ist sein Gebet. Das betet er jedes Jahr. Und sein Glaube wird auch nicht getrübt durch andere Zahlen. Der gibt dem 150%. Und du könntest es auch mal so machen. Auch wenn du jetzt ein Kritiker bist, sag doch mal, okay, komm, ich gebe der Sache 100%. Auch wenn die es nicht verdient haben. Das ist jetzt deine Gnade. Vertrauen wir mal drauf, dass das gut kommt. Und vielleicht sind es dann auch nur 50% oder 60%, aber ich sage dir, das ist immer noch anders, als wenn du mit 20 in dieses Projekt reingestartet bist. Ja, und vielleicht bist du aber auch dieser Dachabdecker. Du erkennst dich in diesen Personen. Du sagst, also ich habe hier einige schon ausgemacht, die solche Dachabdecker sind. Du sagst, hey, ich habe schon lange gewartet, dass wieder mal so eine Evangelisation kommt. Ich war schon in den Startlöchern und jetzt geht's endlich los. Da gibt es viele coole Möglichkeiten, wie du dich einklinken kannst. Ich möchte dich einfach ermutigen, steh auf, klink dich ein. Es gibt ja diese, draußen habe ich gesehen, gibt es einen Stand, es gibt diese Mitarbeiterhandbücher, die nennen sich Mitmacherinfos. Da findest du all diese Infos, wie du mitmachen kannst. Du könntest zum Beispiel so an einem VIP-Training-Workshop noch, VIP-Training-Basic-Kurs noch teilnehmen. Da kann man sich auch als Tagesgast anmelden. Oder du könntest zum Beispiel an so einem Gebetsabend dabei sein. Der Armin hat das angesagt, das ist, glaube ich, nächste Woche, gell? Samstagabend mitbeten. Oder du könntest deine VIPs, jeden Tag für deine VIPs beten. Oder du könntest sagen, hey, ich möchte etwas spenden für dieses Projekt. Und meistens, wenn so ein Projekt kommt oder so, dann ist es ja so, dann nehmen wir unser Portemonnaie und machen es auf und schauen, wie viel Geld habe ich drin, wie viel soll ich ihnen geben? Aber du könntest es mal anders machen. Du könntest mal Gott fragen, Gott, wie viel soll ich geben? Und das ist aber ein gefährliches Gebet. Weil ich glaube, Gott, der ist großzügig, wenn es um Evangelisation geht. Und dann einfach das geben, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und so gibt es viele Möglichkeiten, wie du ein Dachabdecker sein kannst. Die Band darf sich jetzt bereit machen. Wir wollen jetzt nämlich das Ganze noch den Sack zubinden und die Möglichkeit geben, auf das Ganze zu reagieren. Und wir machen jetzt mal was Außergewöhnliches. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt bei euch in der Gemeinde. Wir machen einen Aufruf. Und zwar habe ich hier solche Armbänder mitgebracht. Live on Stage Armbänder. Und ich sage jeweils, diese Armbänder, wenn du so ein Armband anziehst, dann hat es dir den Ärmel reingezogen. Also das ist so das Armband, wo du sagst, hey, ich bin Teil von Life on Stage, ich will mich da einklinken, ich will so ein Dachabdecker sein, ich will dem 100% geben. Es hat hier 3 Sterne drauf und diese 3 Sterne, die stehen für unsere VIPs, also für die Freunde, für die wir beten. Die erinnern uns daran, für diese Freunde zu beten und für diese Freunde zu glauben und ein Dachabdecker zu sein für diese Freunde. Und ja, vielleicht sagst du jetzt, ich bin nicht so ein Armbandtyp. Gibt ja auch viele Leute, die das sagen. Aber dieses Armband kannst du zum Beispiel auch an den Schlüsselanhänger machen. Du kannst es beim Auto an die Kupplung ranmachen, an den Schalthebel ranmachen. Du kannst es an die Duschbrause ranmachen. Soll dich einfach erinnern, für deine Freunde zu beten. Genau. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, ja, nee, aber wirklich, ich bin immer noch kein Armbandtyp. Es gibt auch noch solche Schokoladen, die wurden hier gemacht von der Life on Stage Truppe. So 3 Sterne. Wow, echt cool. Die kannst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Kannst auch die holen oder kannst deinem VIP so einen Stern schenken zum Beispiel und sagen, hey, du bist mein VIP. Du bist besonders wichtig für mich. Für dich bete ich. Habe mich vorgenommen, dieses Jahr für dich zu beten. Ich sage dir, das berührt die Leute. Da müssen wir nicht niederschwellig sein. Und was wir jetzt machen wollen ist, während die Band ein Lied spielt, ich lege hier Armbänder aus und wenn du jetzt sagst, hey doch, ich will mich da einklinken, ich will innerlich, aber auch äußerlich aufstehen und Teil dieses Life on Stage sein, ich will so ein Dachabdecker sein, dann komm doch nach vorne und hol so ein Armband. Ich weiß, das ist so ein bisschen untypisch für uns Europäer, Westeuropäer, aber manchmal hilft das, weil das so wie ein Commitment ist, aufzustehen und rauszutreten und sagen, doch, ich bin dabei. Vielleicht hast du schon so ein Armband oder hast diese Entscheidung schon lange getroffen. Du darfst natürlich auch auf deinem Platz bleiben. Kannst auch an deinem Platz dich entscheiden und an deinem Platz innerlich und äußerlich aufstehen. Kein Problem. Aber manchmal hilft das, nach vorne zu kommen. Und wenn das bei dir so ist, dann mach das. Komm nach vorne, hol während dem nächsten Lied so ein Armband. Die schwarzen übrigens, die sind ein bisschen größer, so für die Stärkeren unter uns. Und die weißen Armbänder, die sind ein bisschen kleiner. Ja, lass uns diese Zeit nutzen. Nach dem Lied werde ich noch für uns alle beten. Ja, Jesus, du lebst und du regierst in alle Ewigkeit. Und du bist derjenige, der den Weg zu Gott freigemacht hat. Du bist derjenige, der die Tür in den Himmel aufgeschlossen hat. Und niemand muss mehr verloren gehen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, solche Zeugen dieser rettenden Botschaft zu sein. Ich bitte dich, dass du uns allen, die wir jetzt hier sind, und ganz besonders denjenigen, die jetzt gesagt haben, ich will so ein Dachabdecker sein, dass du uns hilfst, vollmächtige Zeugen deiner Botschaft zu sein in unserem Umfeld. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, den Mund zu öffnen, dass du diese Stummheit von uns wegnimmst und uns zu sprechenden Zeugen machst. Ich bitte dich, dass du uns Möglichkeiten schenkst, ins Gespräch zu kommen mit unseren Freunden, mit unseren Verwandten. Aber ganz besonders bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, diese Leute einzuladen, auch fürs Live on Stage, dass du uns Biss schenkst, dass du uns eine Ausdauer schenkst, dass wir nicht gleich aufgeben, dass du uns großen Glauben schenkst, dass wir dranbleiben. Und da brauchen wir einfach deine Hilfe, Heiliger Geist, dass du uns da anschiebst, dass du mit deinem Wind in unser Leben hineinkommst und unsere Segel aufbläst, dass wir in Bewegung kommen. Ja, wir lieben dich, Jesus, und wir wollen sehen, wie dein Name verherrlicht wird in dieser Stadt, in diesem Dorf, in dieser Region. Wir wollen sehen, wie unsere Freunde anfangen, dich anzubeten, ihre Knie vor dir beugen, dir begegnen dürfen. Und ich bitte dich jetzt auch ganz speziell für diejenigen unter uns, die sagen, hey, eigentlich bin ich so ein Mensch, der Jesus noch braucht, so jemand, der zu Jesus runtergelassen wurde auf der Barre. Und ich bitte, wenn jemand hier drin ist, ich bitte dich, dass du dieser Person jetzt ganz besonders begegnest, dass du ihr auch den Mut schenkst, ja, das anzusprechen, nach vorne zu kommen und ganze Sache zu machen am Schluss des Gottesdienstes. Seid gesegnet. Amen.